Jetzt erstmal möchte ich auch von meiner Seite Hallo sagen. Es ist für mich echt eine Ehre, hier sein zu dürfen heute Morgen. Da kommen so viele Erinnerungen hoch. Aber das kennen Sie ja auch. Ja, wenn Sie irgendwo hinkommen, an einen Platz, wo Sie aufgewachsen sind. Mensch, was hat man da alles gemacht? Wie haben wir geblasen oder versucht zu blasen, ich zumindest im Bass rumgebrummelt. Zum Leidwesen anderer. wie ich hier selber groß geworden bin, in der Kinderstunde, in der Sonntagsschule, waren tolle Zeiten. Ja, aber deswegen bin ich nicht gekommen, sondern ich habe euch was mitgebracht, ein Wort Gottes. Und ich möchte Gott einladen, dass er redet, denn er ist gekommen, um euch seine Herrlichkeit zu zeigen, seine Güte, seine Liebe. Er möchte euer Leben erfüllen, er möchte mein Leben erfüllen. Darum hören wir auf sein Wort, denn sein Wort gibt Kraft und Wegweisung. Lass mich beten. Allmächtiger Gott und Vater, ich bete, dass du, der Herr des Lebens, heute Morgen in unser Leben hineinsprichst und dass du uns in Bewegung bringst. Von aller Unbeweglichkeit, von aller Lähmung, von allem Gefangensein herausrufst in ein Leben der Fülle, der Freiheit, ein Leben unter deiner Herrschaft. Und so bitte ich dich, dass du uns leitest durch deinen Geist und leitest in deiner Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich habe eine Jüngerschaftsschule in Bad Liebenzell. Die gehört zu unserer Arbeit. Und da kommen so jedes Jahr, immer im Winterhalbjahr, so ungefähr 30 Jugendliche, die einen Schulabschluss gemacht haben. Einmal kam ein Mädchen, die kam zu uns auf die Schule, ging ins Zimmer, ist eingezogen, hat sich ins Bett gelegt und ist nicht mehr aufgestanden. Da habe ich gedacht, hallo? Also du bist ja nicht hier auf eine Glaubens- und Lebensschule gekommen, um im Bett zu liegen. Da habe ich mit ihr geredet, sagte, ich will nur noch sterben. Ich sage, ja, also Mädle, komm aus deinem Bett raus. Nö. Sie ging nicht in Unterricht, sie hat nicht am Programm teilgenommen und auch nicht gegessen. Wenn sie gegessen hat, dann nur irgendwelche Cornflakes. Und ihr Zimmer hat ausgesehen wie Sau. Also alles lag irgendwo rum. Aber sie wollte einfach nicht mehr leben. Natürlich war ihre Geschichte, ihre Vergangenheit dementsprechend. Eltern geschieden, schwierige Kindheit. Sie will nicht mehr leben, keine Hoffnung. Keine Bewegung. Kein Leben. Wir haben ganz schön hart mit ihr gerungen und gekämpft, auch gebetet. Aber das Schöne war, Gott hat ihr Leben in Bewegung gebracht. Ich kann nicht alles erzählen, aber am Ende, nach diesem halben Jahr, ist sie nach Indien in ein Kinderheim, weil sie so erfüllt war von der Fülle und dem Leben Gottes, dass sie gesagt hat, ich möchte es weitergeben an andere. Und hat in einem Kinderheim in Indien gearbeitet, voller Lebensfreude heute. Was für ein Kontrast. Zweites Beispiel. Letztes Jahr war ich in Mosambik. Ich war dort mit einem Ärzteteam in den Gefängnissen. Das mache ich öfters. Da gehe ich mit so einem Ärzteteam in Gefängnisse oder in Katastrophengebiete. Letztes Jahr waren wir im Gefängnis in Mosambik und die Not in den Gefängnissen in Afrika ist furchtbar. Das kann man sich nicht vorstellen. Wir waren in dem letzten Gefängnis, kurz vor der Rückreise. Und dann kam ein Arzt zu mir und hat gesagt, Stefan, den Rest des Tages brauchst du nur eins tun, kümmere dich um diese drei Männer. Denn diese drei Männer, die er mir dann brachte, die werden keine drei Wochen mehr leben. Die konnten gar nicht mehr laufen. Was war passiert? Sie waren so abgemagert, weil man ihnen nichts zu essen gab und Krankheiten, die man nicht behandelte, weil man sie einfach mobbte im Gefängnis und weil man auf sie spuckte, dass sie nicht mehr lebensfähig waren. Ich habe sowas noch nie gesehen in Wirklichkeit, aber von den Filmen kennt ihr das. Als die KZ-Häftlinge aus dem KZ nach dem Dritten Reich rausgelassen wurden, so abgemagert sahen diese Gefangenen aus. Es hat uns alle geschockt. Und dann war einer, hieß Matteo Noel. Und ich habe in seine Augen geguckt und seine Augen waren wie tot. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. So richtig tote Augen. Schon eigentlich nichts mehr Lebendiges drin. Nur noch starr in die Luft geschaut. Was tun? Das Einzige, was ich tun konnte, neben dem, dass ich ihn einfach mal ein Essen gegeben habe und zu trinken und für sie gesorgt habe, habe ich ihnen von Jesus erzählt und gesagt, Leute, ihr wisst, was die Ärzte gesagt haben, aber es gibt ein Leben, das in Ewigkeit währt. Es gibt was darüber hinaus. Es gibt Hoffnung. Und wenn ihr wirklich nur noch ein paar Wochen zu leben habt, da wartet einer auf euch, wenn ihr ihm vertraut. Und so haben sie das angenommen und haben gesagt, ja, wir wollen vertrauen, dass dieser Gott lebt und unser Leben in Ewigkeit zum Leben bringt. Haben Jesus in ihr Herz eingeladen und dann, ich habe mit ihnen gebetet und dann haben wir das Abendmahl gefeiert. Ich meine, das ist ganz urig, ja, mit zwei Mundspatteln, wie die Ärzte das immer haben, so ein Kreuz gebastelt und dann mit Wasser und Brot. Mehr hatten wir ja nicht. Das Abendmahl gefeiert. Aber wisst ihr was? Danach habe ich diesem Matteo Noel in die Augen geguckt und da habe ich gedacht, das gibt's gar nicht. Das ist ein anderer Mensch. Der hat gelebt. Die Augen waren voller Leben und Freude. Da habe ich gemerkt, Gott bringt Bewegung, Gott bringt Leben. Und für diesen Matteo Noel wurde Noel, Noel heißt Weihnachten, Matthäus Weihnachten. An diesem Tag wurde für ihn Weihnachten. Gott will uns in Bewegung bringen. Gott will unser Leben in Bewegung bringen. Und natürlich, wie schon gesagt worden ist, es geht nicht darum, jetzt, dass wir aufstehen und einen Marathon machen oder einen Triathlon. Ich meine, es schadet uns vielleicht auch nichts, ne? Bin ganz stolz, meine Mama ist vor kurzem 300 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Da habe ich gedacht, ich erkenne meine Mutter nicht mehr. Also, naja, also so jung ist sie nicht mehr, aber die hat sich in Bewegung gebracht. Aber was ich meine ist, Gott will euer Herz in Bewegung bringen. Und da schauen wir uns eine Geschichte an aus dem Neuen Testament, aus dem Markus 2. Da war Jesus unterwegs. Wie oft? Er ist unterwegs, er ist in Bewegung. Übrigens, Gott ist ein Gott, der immer in Bewegung ist. Wir haben einen Gott, der in Bewegung ist. Ein Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das waren Nomaden. Also ein Nomadengott. Ein Nomadengott, der ist mit seinen Leuten immer unterwegs. Nur mal, dass er das mal gehört hat. Und so war Jesus unterwegs und kam nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er da ist, in einem Haus, bei einem Freund, da kamen natürlich alle zusammen. Ich meine, das muss man sehen. Dieser Wunderheiler, dieser Wanderprediger, von dem alle reden, überall erzählt man von ihm rum, den wollen wir auch sehen, den wollen wir auch hören. Und so war dieses Haus ruckzuck voll, aber richtig voll, gerammelt voll. Da kam keiner raus, keiner rein, die Tür war verstopft mit Menschen, alles war dicht. Und dann waren da in Kapernaum noch ein paar Freunde. Die hatten einen Freund. Und dieser Freund war gelähmt. Und dieser gelähmte Freund lag auf einer Matte oder Decke. Ich habe mal eine mir besorgen lassen. Der lag also auf so einer Matte. Der konnte sich nicht bewegen. Er war ja gelähmt, querschnittsgelähmt. Da ging gar nichts mehr. Sein Leben lang nur auf dieser Matte liegend. Der konnte sich nicht bewegen. Also konnte er nichts bewegen. Denn er war bewegungslos. Er war gefesselt an seine Matte, gebunden auf dieser Decke. Und diese Freunde haben gesagt, Mensch, Kumpel, wenn dir jemand helfen kann, dann dieser Jesus. Wir bringen dich zu ihm. Und es ist ganz nett, wenn Menschen, andere Menschen zu Jesus bringen wollen. Das ist wichtig. Da draußen sind noch so viele Leute, die Jesus gar nicht kennen, die von Jesus überhaupt nichts wissen. Sie müssen ihn doch wenigstens mal kennenlernen, ihm begegnen. So haben sie versucht, ihn zu Jesus zu bringen. Es ist gut, wenn wir Menschen mal mitbringen in Gottesdienst, hier in Akzente Gottesdienst, rein einladen, sagen, komm doch mal vorbei. Naja, nur war leider der Weg versperrt. Die Tür war dicht. Da kam keiner mehr rein. Man hat Jesus gar nicht erreicht. Manchmal im Leben ist es nicht so einfach. Manchmal sind die Wege versperrt. Die Wege zu dem lebendigen Gott scheinbar versperrt. Nicht, dass es keinen Weg gibt, aber so wie wir es uns gedacht haben, so geht es manchmal nicht. Das sind vielleicht Vorurteile, die uns den Weg zu diesem lebendigen Gott versperren. Vorurteile oder Meinungen oder viele Dinge kann es sein, was uns den Weg versperrt zu Jesus. Ich habe mir mal überlegt, wie kann ich denn einen Weg bahnen zu Hausfrauen? Also ich meine, Hausfrauen sollten Jesus kennen, so wie jeder andere auch. Hausfrauen müssen Jesus kennen. Also habe ich mir überlegt, wie kann ich den Hausfrauen einen Weg zu Jesus bahnen? Habe ich mir überlegt, wie komme ich denn an Hausfrauen ran? Ne? Und da fiel mir was ein. Was lieben Hausfrauen? Was lieben alle Hausfrauen? Also habe ich mir zumindest sagen lassen. Habt ihr eine Idee? Also meistens haben die Männer die richtige Antwort. Also was lieben Hausfrauen? Ja, das vielleicht auch. Tuba-Party, genau, ja. Tuba-Partys, natürlich. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, Tuba-Partys, das wäre es doch. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bin jetzt kein so ein Tuba-Party-Freak, aber ich bin Konditor, ich habe ja in Karlsruhe gelernt als Konditor. Ich mache mal eine Pralinen-Party. Und habe ich Pralinen-Partys gemacht, habe Hausfrauen eingeladen, die Bude war ruckzuck voll, muss ich gleich dreimal wiederholen. Ne? Dann habe ich da so Pralinen gemacht und dann habe ich am Ende einfach von Jesus erzählt. War cool. Die waren ganz begeistert. Also von den Pralinen und dann auch von Jesus. Also die haben diesen Freund gebracht, der Weg versperrt, aber sie haben ihr Hirn eingeschaltet und haben gemerkt, da gibt es einen Weg. Und dann sind sie auf das Dach rauf. Da war früher in Israel, das waren lauter Flachdächer und dann gab es außen so eine Treppe hoch und dann haben sie diesen armen Kerle geschnappt und dann die Treppe hoch. Ja, der arme Junge. Und dann waren sie oben, haben das Dach abgedeckt. Wie Sie sich vorstellen, plötzlich bröckelt hier alles runter und dann geht die Luke auf und runter lassen sie auf der Matte diesen Gelähmten. Er kommt direkt vor den Füßen Jesu an. Bei Jesus kommt er an, der beste Platz. Jesus sieht ihn. Und jetzt geht's los. Jesus sieht diesen Gelähmten und die Freunde und den Glauben dieser ganzen. Und dann sagt er, aufgrund von dem Glauben, den er sieht, sagt er, mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Hallo? Das ist komisch. Ich meine, jeder sieht doch, dass dieser Mann gelähmt ist. Und Jesus weiß doch, dass dieser gelähmt ist. Er weiß ja alles. Der will doch wieder bewegungsfähig werden. Wieso heilt er ihn nicht? Wieso sagt er, Sohn, dir sind deine Sünden vergeben? Nun, ganz einfach. Ganz einfach, weil Jesus weiß. Der Ursprung für alle Unbeweglichkeit, für alles Leid und alle Not in dieser Welt, der Ursprung für überhaupt alles, was kaputt geht an Beziehung, an Leben, der Ursprung ist Sünde, ist die Trennung von Gott, ist das Versagthaben, dieses Ich nehme Gott nicht als meinen Gott an. Das ist der Ursprung. Und deswegen sagt Jesus, ich vergebe dir diese Sünde und weiß, dass er dafür eines Tages sterben wird. Denn damit nimmt er weg, nimmt all das weg, was das lebenszerstörende Element in diesem Leben herbeibringt. Ja, jetzt waren da die Theologen, solche wie ich und unsere Pfarrvikarin, also da waren ein paar Theologen im Haus. Ne? Und die Theologen, also wir wissen es immer besser. Ne? Und wir haben uns aufgeregt, also die haben sich aufgeregt. Ja? Die haben sich aufgeregt und haben gesagt, das ist ja Gotteslästerung. Sünden vergeben kann nur Gott, das geht nicht. Ja, und ich muss ja sagen, und vielleicht jetzt mal ein Wort an mich selber und vielleicht an dich, in der Theologie sind wir manchmal perfekt, denn Recht haben sie gehabt, Sünden kann nur Gott vergeben. In der Theologie sind wir perfekt, aber in der Wahrheit sind wir manchmal Nieten, denn die Wahrheit steht vor uns. Gott selber stand vor ihnen, sie haben die Wahrheit nicht erkannt. Die Theologie haben sie gewusst, aber die Wahrheit nicht. Nun, Jesus erkennt, was sie in ihren Gedanken denken und reagiert darauf. Und nun sagt er, meint ihr, es ist einfacher zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen, damit hat er sich selbst gemeint, der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten. Ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und sogleich stand er auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, sodass sie alle erstaunt Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Wow, da ist ein Wunder passiert. Der stand auf. Der stand tatsächlich auf von einem lebenlangen Gelähmtsein. Gebunden und gefangen an diese Matte stand er auf. So, und jetzt nehme ich euch mal mit und jetzt fordere ich euch heraus, liebevoll. Nehmt mir es nicht übel, aber kann es sein, dass dieser Gelähmte, dass du es bist und dass ich es bin? Kann sein, dass wir gelähmt sind in unserem Leben und gelähmt auf einer Matte liegen? Weißt du, was diese Matte ist? Ich sage einfach mal, diese Matte steht für deine Geschichte, steht für deine Vergangenheit, steht für deine History, für all das, was passiert ist in deinem Leben. Diese Matte steht für Dinge in deinem Leben, da waren gute Dinge, aber da waren vielleicht auch schwierige Dinge. Zum Beispiel war da vielleicht ein Vater, eine Mutter, der du es nie recht machen konntest. Immer hieß es, kannst du es nicht mal besser machen? Wieder was kaputt gemacht. Keine Wertschätzung, keine Liebe. Immer nur, mach das mal besser und mach das mal schneller und das ging wieder nichts und wie siehst du denn aus? Und immer die gleichen Dinge, die uns plötzlich gelähmt haben. Gelähmt in unserem Leben. Wir aufgewachsen sind, vielleicht mit Minderwertigkeit. Du kannst es nicht, du kannst es nicht. Situationen in meiner Geschichte, vielleicht waren es nicht die Eltern, vielleicht waren es einfach Dinge. In meinem Leben war es Legasthenie. Ich habe einfach nicht schreiben können und nicht lesen können. Ich habe nicht schreiben, nicht lesen können. Wenn ich ein Wort gelesen habe, Licht, dann habe ich gelesen, so habe ich gelesen. Ich habe nur Sechser geschrieben, in Deutsch, in Englisch. Katastrophe. Ich habe gedacht, ich kann nichts, ich bin nichts. Meine Situation meines Lebens haben mich gefangen genommen in Minderwertigkeit. Andere sind gefangen in Angst, weil irgendetwas passiert ist in der Vergangenheit. Und ich habe schon so viele auf meiner Schule gehabt. Mädchen, die viele Jahre missbraucht worden sind. Sexuell missbraucht. Jungen, die geschlagen worden sind. Wie tief steckt es im Leben eines Menschen? Wie stark fesselt es einem? Familien, die kaputt gegangen sind, Streitigkeiten, Bitterkeit entsteht, weil diese Streitigkeiten nie geklärt worden sind. Vielleicht Erbstreitigkeiten, sonstige Dinge, gemobbt in der Schule. All die Dinge, aber auch eigenes Versagen, sind das, was uns an unsere Geschichte klammert, an unser Leben, was uns bewegungsunfähig macht. Aber jetzt kommt das Schöne. Jesus sagt, steh auf. Steh auf. Ich habe die Macht und ich habe die Kraft, dein Leben endlich in Bewegung zu setzen. Du musst nicht stecken bleiben in Bitterkeit, in Frustration, in Ängsten, in Albträumen. In diesem Frust, selbst versagt zu haben. Du musst nicht stecken bleiben. Du darfst aufstehen, weil ich vergeben habe, weil ich gestorben bin für dich und auferstanden. Ich habe doch alles schon getragen. Ich habe doch die Bewegungsunfähigkeit am Kreuz getragen. Da konnte ich mich nicht mehr bewegen. Ich habe sie für dich getragen, damit du aufstehen kannst. Und wahrlich, wie oft habe ich es erlebt, dass sogar missbrauchte Kinder, deren Seele kaputt war bis dort drüber hinaus, endlich heil geworden sind und frei geworden sind. Aufgestanden, froh geworden, lebensfroh. Dieses Mädchen, von dem der ich erzählt habe, oder Matteo Noel. Interessant noch, Jesus sagt, steh auf, und er sagt nicht, lass deine Matte liegen und geh. Sondern er sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Weißt du, diese Matte gehört zu dir. Es ist deine Geschichte. Es ist meine Geschichte. Und wie schlimm wäre es, wenn wir diese Matte, unsere Geschichte, nicht mehr mitnehmen. Es darf doch Zeugnis sein, es darf doch ein Beispiel sein von Gottes großer Güte, wenn er mich in Bewegung gebracht hat. Ich darf sie unter meine Achsel nehmen und sagen, hey Leute, schaut's her, so gut ist Gott in meinem Leben gewesen. Er hat meine Legasthenie weggenommen. Dass ich heute hier stehe und predige, ist ein Zeichen der Güte Gottes. Diese Matte wird zum Zeugnis in dieser Welt, dass Gott mich frei macht. Und so möchte ich schließen mit einem letzten Gedanken. Interessanterweise sagt Jesus in dieser Geschichte diesen Satz zweimal. Steh auf, nimm deine Liegematte und geh. Und dann gibt es eine kleine Veränderung. Erstens sagt er, und geh umher. Und im zweiten Satz sagt er, geh heim. Wissen Sie, das ist ein Geheimnis. Das müssen wir lernen in diesem Leben, denn wir brauchen es alle einmal. Jeder wird eines Tages, und jetzt spreche ich vielleicht auch zu jenen Menschen, die trauern. Es ist so wichtig, dass wir an diese Stunde denken, wenn wir mal diese Welt verlassen und nach Hause gehen, in ein himmlisches Zuhause. Es ist so wichtig, dass wir in diesem Leben gelernt haben, frei zu werden von dieser Matte, frei von unserem Leben, unserer Geschichte. Denn wenn wir nicht frei werden, indem Jesus uns freisetzt, indem wir Jesus all die Dinge abgeben, sagen, nimm du meine Angst, nimm du meine Verletzungen, meine Bitterkeit, meine Wunden meines Lebens, meine Minderwertigkeit, auch meine Schuld. Wenn wir nicht frei werden, werden wir in der letzten Stunde unseres Lebens uns an dieses Leben klammern und es wird furchtbar werden. Als ich vor 4 Jahren meinen Vater verlor, er starb an Krebs, an Bauchspeicheldrüsenkrebs, war es für mich eine ganz besondere Situation. Denn er konnte frei und fröhlich nach Hause gehen. Aber er hat auch erzählt von seinem Opa und hat gesagt, wie furchtbar es war, als er starb. Wie er geschrien hat und an seinem Leben festgeklammert hat. Und dann habe ich gesehen und erlebt, wie so die letzten Tage seines Lebens waren. Und wie er am Schluss gesagt hat, ich sehe Jesus auf mich zukommen. Und dann ist er heimgegangen, einfach friedlich heimgegangen. Das sind Menschen, die aufgestanden sind. Es war vieles im Leben meines Vaters, es ist vieles im Leben von mir. Und es ist sicher vieles auch in ihrem Leben. Und je älter wir werden, desto mehr kommt dazu. Aber Jesus sagt zu ihnen heute Morgen, steh auf. Warum? Weil ich sage. Nicht, weil du meinst, aufstehen zu können. Steh auf, weil ich dir die Kraft gebe, aufzustehen und weil ich dir vergebe. Darum nehmen Sie das mit. Glauben Sie an diesen Jesus, der Sie in Bewegung bringen kann und entscheiden Sie sich dafür. Zweitens, kommen Sie zu Jesus. Gehen Sie dahin, wo Sie ihn finden, in seinem Wort, im Gottesdienst und entscheiden Sie sich dafür. Und drittens, gehorchen Sie Jesus und stehen Sie auf. Es bringt Ihnen das Leben und Erfüllung und Freiheit. Und Gott weiß um Ihre Geschichte. Und ich bin so froh, dass ich es erleben durfte, wie er mich frei gemacht hat. Herr Jesus Christus, und ich bete, dass genau das im Leben eines jeden Einzelnen hier passiert. Dass wir Vergebung empfangen und dass wir aufstehen, dass wir es im Glauben annehmen, dass wir sagen, ja, Herr Jesus, ich gebe dir meine Ängste. Ja, Herr Jesus, ich gebe dir meine Schuld. Herr Jesus, ich gebe dir meine Frustration, meine Depression. Ich gebe dir meine Bitterkeit. Jesus, ich gebe dir meine Minderwertigkeit. Ich gebe dir die Angst, in die Schule gehen zu müssen und wieder gemobbt zu werden. Ich gebe dir die Streitigkeiten unserer Familie. Herr, ich gebe dir alles und damit gebe ich dir auch alle Rechte ab. Im Wissen, du gibst mir die Kraft aufzustehen und zu leben. Und Herr Jesus, ich möchte aufstehen und ich möchte leben und mich bewegen, um diese Welt zu bewegen und deine Güte und Liebe weiterzutragen an andere Menschen. Danke, Jesus, dass du es tust. Amen.